ARD.
SWR Kultur. Forum.
Radikal einsam von der Gefährlichkeit eines Gefühls. Eine unangenehme Empfindung macht sich in Deutschland breit, bei älteren, aber auch bei jungen Menschen. Jeder vierte bis fünfte fühlt sich ab und zu einsam und leidet darunter. Das hat gesundheitliche Folgen und offenbar auch gesellschaftliche. Neue Studien zeigen, dass Einsamkeit sich auf die Demokratie auswirken kann. Wer einsam ist, wer sich ausgeschlossen fühlt, neigt eher zu Verschwörungserzählungen und Extremismus. Wann wird Einsamkeit gefährlich und was heißt das für Gesellschaft und Politik? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Dr. Mareike Ernst, Psychologin an der Universität Klagenfurt, sie hat ein Buch über Einsamkeit geschrieben. Der Soziologin Professor Dr. Claudia Neu von den Universitäten Göttingen und Kassel, sie forscht unter anderem zu Einsamkeit und Ressentiment. Und Winfried Steinacker, er ist gelernter Theologe und arbeitet als Koordinator ehrenamtliche soziale Dienste beim Malteser Hilfsdienst in Ulm. Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land mit einem üppigen Vereins- und Veranstaltungsangebot. Man kann kaum vor die Tür treten, ohne andere Menschen zu treffen. Trotzdem sind viele einsam. Herr Steinacker, wie kann das sein?
Das hat natürlich damit zu tun, dass für viele Menschen, vor allem für ältere Menschen, das nach draußen treten nicht mehr so einfach ist, eben weil man so vielen Menschen begegnet, weil so viel los ist und weil da viele natürlich dann auch überfordert sind mit all dem, was auf sie einprasselt. Es wird einfach schwieriger im Alter zu reagieren, manches geht zu schnell, die E-Bikes sind schnell unterwegs. Das sind alles Gründe, warum ältere Menschen sich scheuen, nach draußen zu gehen.
Die Einsamkeit betrifft ja anscheinend auch junge Menschen zunehmend. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Herr Steinacker, Sie kümmern sich um Menschen, die sich einsam fühlen, in der Regel aber eher um ältere Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass die Gesamtzahl der Menschen, die sich einsam fühlen, wirklich stark zugenommen hat? Oder reden wir vielleicht seit Corona nur mehr über das Thema?
Wir erleben das in der Beratung, beziehungsweise wenn Menschen sich melden, um Besuche zu bekommen, weil wir Besuchsdienste haben, schon, dass es viele gibt, die einsam sind. Die Corona-Zeit hat natürlich vieles bewirkt und wir merken, wie es immer mehr Menschen gibt, die da eben nicht mehr herausgekommen sind aus diesem, möchte man sagen, Corona-Loch in dem Blick auf Beziehungen. Es ist auf jeden Fall ein Thema und ich denke, es ist für jeden Einzelnen, der einsam ist, ein großes Thema und ich kann mir das schon vorstellen, erlebe das auch immer wieder, dass die Einsamkeit mehr zunimmt, als dass sie abnimmt.
Frau Ernst, haben wir es bei der Einsamkeit mit einer Art Epidemie zu tun?
Ja, also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass in der Pandemie die Einsamkeit zugenommen hat. Das sehen wir auch empirisch. Aber das Wort Epidemie finde ich dafür oft so ein bisschen schwierig, weil es fast impliziert, als würde man sich so anstecken. Und das, finde ich, zeichnet ein gruseliges Bild, von dem wir uns nicht so sicher sind, ob das so ist. Also ich finde das eine sehr gute Perspektive, dass man sagt, ja okay, in der Pandemie waren viele von uns einsamer als sonst, ne, weil wir ja alle unser Sozialleben sehr einschränken mussten. Und dieses aus diesem Loch wieder herauskommen, wie es gerade schon hieß, das ist, glaube ich, jetzt die Schwierigkeit, die nicht allen gelingt. Da müssen wir hinschauen, ja.
Und Sie meinen nicht, dass Einsamkeit ansteckend ist?
Nicht im Sinne einer körperlichen Erkrankung oder so. Es ist schon so, dass man sagen kann, wenn jetzt eine Person einsam ist, dass sie sich ja aus ihrem Netzwerk, das sie hat, auch so zurückzieht und dadurch den anderen in dem Netzwerk vielleicht dieser Kontakt kurz abgeht. Aber an sich sind wir als Menschen sehr flexibel, auch mit großen Lebensveränderungen umzugehen. Da sehen wir regelmäßig in Studien, dass Leute nach großen Umbrüchen, wie zum Beispiel einem Umzug, aber auch was sehr Schönem wie Elternschaft, dass Leute erstmal im Schnitt einsamer werden, aber sich dann auch schnell wieder erholen, also so ihr soziales Gleichgewicht wiederherstellen. Deshalb ist es nicht so, dass Einsamkeit sich in der Gesellschaft auf die Art und Weise fortpflanzt. Was ich schon als einen Einflussfaktor sehe, der dann strukturell irgendwie uns alle betrifft, sind ja auch große gesellschaftliche Umbrüche, könnte man sagen. Also wie wir jetzt arbeiten, wie wir generell miteinander in Kontakt treten, wie von uns erwartet wird, dass wir mobil sind. Also das sind alles so Einflussfaktoren, die dann eben auf gesellschaftlicher Ebene individuell die Einsamkeit erhöhen können.
Mhm. Sie haben die gesellschaftliche Ebene angesprochen. Frau Neu, die Frage an Sie. Was hat Einsamkeit mit Demokratie zu tun?
Ich würde aber gerne noch, wenn Sie erlauben, auf meine Vorrednerin reagieren und gleich auch leider widersprechen. Wir wissen aus empirischen Untersuchungen, dass Einsamkeit sehr wohl ansteckend ist. Im Sinne, dass wir, wenn wir in Freundeskreisen sind oder in einem Haushalt aufwachsen, in dem Menschen einsam sind, auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, selber einsam zu werden. Und es ist auch so, dass Einsamkeit mitgeschleppt werden kann. Wir wissen aus empirischen Studien, dass einsame Jugendliche oft auch einsame Erwachsene sind.
Mhm. Ja. Das zum Thema Ansteckung, die Frage nach der Demokratie, Einsamkeit und Demokratie, sind die in irgendeiner Form miteinander verknüpft?
Zuallererst den Hinweis, den Warnhinweis. Es handelt sich nicht um kausale Beziehungen. Wir können jetzt nicht sagen, dass einsame Menschen automatisch sich radikalisieren oder alle Menschen, die zu antidemokratischen Haltungen und Einstellungen neigen, sind jetzt auch einsam. Also so funktioniert es nicht. Wir haben aber in ersten Untersuchungen tatsächlich Hinweise, dass Menschen, die sich einsam fühlen, und wir haben es ja mit einem Gefühl zu tun, eher zu Verschwörungsmythen neigen, eher auch politische Gewalt billigen. Also wir haben einerseits tatsächlich diese auf der Einstellungsebene Zusammenhänge nachweisen können. Wir wissen aber auch aus anderen Studien, dass Menschen, die sich einsam fühlen, weniger zur Wahl gehen, weniger demokratischen Institutionen vertrauen. Und hier sehen wir schon, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Einsamkeit und Demokratiegefährdung.
Lassen Sie uns erstmal das Phänomen an sich beschreiben und vielleicht mal bestimmen, was genau versteht man denn unter Einsamkeit?
Einsamkeit ist das subjektive Gefühl, zu wenig Kontakte zu haben. Das bedeutet also, und da kann man das dann auch sehr deutlich von Alleinsein unterscheiden, einerseits das Gefühl, ein negatives Gefühl zu haben, also einen Schmerz zu fühlen, dass man zu wenig Kontakte hat. Das kann sowohl qualitativ als auch quantitativ sein. Also qualitativ würde bedeuten, ich habe durchaus Beziehungen, aber die entsprechen nicht meinen Erwartungen oder Anforderungen. Ich bin vielleicht in einer, wie man heute so schön modern sagt, toxischen Beziehung. Dann habe ich zwar einen Partner, der vielleicht auch jede Nacht in meinem Bett liegt, aber ich bin trotzdem einsam, weil ich mich daraus nicht befreien kann oder mir eben die Liebe nicht zuteil wird, die ich mir so sehr gewünscht habe. Also sehr wohl auch qualitativ. Und quantitativ kann es eben auch bedeuten, dass ich einfach zu, meine Freundeskreise zu klein sind, ich zu wenig Kontakt zu anderen Menschen finde, ich mir mehr wünsche. Also das bedeutet ganz klar, wenn ich ein Mensch bin, der gar nicht so gerne in größeren Kreisen unterwegs ist, kann es schon die beste Freundin sein, die den Unterschied macht.
Wie fühlt sich das an, einsam zu sein?
Für Menschen, die einsam sind, fühlt sich das natürlich immer schwierig an, vor allem weil sie eben diese Ansprache nicht haben, weil sie mit ihren Gedanken alleine sind und da einfach sich um sich selber drehen und dann eben auch um die Wehwehchen und die Dinge, die jetzt gerade bei älteren Menschen natürlich zunehmen. Und von daher ist es ein Gefühl, auf der anderen Seite natürlich auch diese praktischen Dinge werden sichtbar, dass Menschen dann auch im Verwahrlosen in gewisser Weise, weil sie auch keinen Grund mehr haben. Warum sollen sie denn aufstehen oder sollen sie sich hübsch machen, sich herrichten, weil ja eh niemand den Tag über vorbeikommt. Und das sehen wir schon bei den Besuchen, dass da Gefühle mitspielen, aber auch Dinge, die Einsamkeit verstärken oder deutlich machen.
Also leere Gefühl, Schmerzgefühl, unangenehm auf jeden Fall?
Sehr unangenehmes Gefühl. Und bei manchen merken wir tatsächlich, dass das auch gesundheitlich sich auswirkt, einfach weil dann auch die Bewegungsarmut dazukommt und vieles da auch auf der körperlichen Ebene abläuft, was im psychologischen abläuft, sicher auch vieles.
Alles. Ja, wir kennen Einsamkeit in den Studien tatsächlich auch als sozialen Schmerz. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Einsamkeit im Hirn tatsächlich über dieselben neuronalen Netzwerke vermittelt wird, wie auch körperlicher Schmerz. Aber ich wollte eben genau auch zu diesen Vorstellung, dass man denkt, so, wofür gehe ich denn noch raus? Was bringt es denn? Dazu wollte ich eben auch noch mal einhaken. Und das betrifft auch eigentlich das mit der Ansteckung, das vielleicht nicht so nuanciert drüber gekommen war, wie ich das intendiert hatte, weil ich meinte, es ist nicht so ein starker Effekt der Ansteckung, sondern da sind ganz viele Moderatoren, Mediatoren dazwischen, ganz viel, was wir machen können. Also wir sind dem nicht ausgeliefert. Also Einsamkeit ist jetzt nicht nur was, was von außen kommt, uns irgendwie betrifft, sondern wir selber, wir haben auch immer noch die Möglichkeit, eben unsere Sicht auf die Dinge zu beeinflussen. Wir haben die Möglichkeit zu reagieren, die Situation neu zu bewerten und ja, solchen Gefühlen auch entgegenzuwirken, indem wir uns daran erinnern, was können wir machen, was haben wir in Ressourcen, welche Menschen treffen wir gerne, was können wir an Aktivitäten machen, rauszugehen. Also es ist nicht etwas, dem wir hilflos gegenüberstehen, so wie wir uns dann vielleicht auch politisch außen vor fühlen, sondern ich möchte betonen, es gibt immer auch diese Möglichkeit, dadurch, dass Einsamkeit eben auch aus der subjektiven Wahrnehmung, den subjektiven Handlungsmöglichkeiten entsteht, ja, etwas in die Hand zu nehmen und daran zu ändern.
Frau Ernst, darf ich kurz fragen, Einsamkeit ist ja kein binäres System. Und Einsamkeit hat ja eine soziale Funktion, auch für unser Leben. Es ist wichtig, dass wir uns ab und an einsam fühlen, um uns daran zu erinnern, dass wir Teil einer Gruppe sind und etwas unternehmen sollten. Und dann hört der Schmerz wieder auf. Aber ich habe schon den Eindruck, aber Sie sind die Psychologin, dass wenn sich Einsamkeit chronifiziert, das dann eben nicht mehr so einfach ist und es auch nicht mit gut gemeinten Ratschlägen dann getan ist, manchmal, komm doch mal wieder vom Sofa hoch, ruf doch mal wieder jemand an, sondern dass diese Bahn, auf der man sich dann befindet, immer schwerer zu verlassen ist.
Ja, das ist eine ganz wichtige Differenzierung zwischen dieser vorübergehenden Einsamkeit, zu der ich auch nochmal bestärken möchte, dass die an sich nicht pathologisch zu sehen ist. Das ist ein ganz normales Gefühl, das wir alle mal kennen und das ist wie ein sozialer Durst, dass uns etwas fehlt, was lebensnotwendig ist. Aber genau, wenn die Einsamkeit chronisch wird, dann erfahren wir ja auch körperliche Folgen dadurch, die tut uns nicht gut. Und genau dann verliert sie ihren adaptiven Charakter. Und dann ist, glaube ich, auch der Moment, wo wir Hilfe von außen brauchen, um da rauszukommen. Also sei es jetzt professionelle Hilfe, wie Psychotherapie, aber auch vom Umfeld. Wenn wir sehen, da wird jemand zunehmend einsam, der vereinsamt, dass wir auch auf andere zugehen und versuchen, sie aus dieser Abwärtsspirale in die Einsamkeit und Depression wieder rauszuziehen.
Ist das nun also besorgniserregend, wenn eine Krankenkasse nach einer Umfrage sagt, fast ein Drittel der Schulkinder fühlen sich ab und zu einsam, wenn wir hören, dass anfällig für Einsamkeit insbesondere Migranten sind oder auch Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht?
Ja, also das sind definitiv Hinweise auf strukturelle Faktoren, dass wir auch schauen müssen, wer ist unsere Gesellschaft außen vor, dann kann man auch nicht sagen, das liegt jetzt nur in der Handlungsmacht der einzelnen Person, sondern da sind strukturelle Hürden, dass sie teilhaben kann wie andere. Und bei Kindern und Jugendlichen sehen wir auch auf andere Indizes psychischer Gesundheit bezogen in den letzten Jahren eher besorgniserregende Veränderungen. Da kann man schon sagen, da steht dann auch vielleicht gesamtgesellschaftlich was dahinter, dass Kindheit und Jugend heutzutage weniger unbeschwert, belastender, dass die Lebenssituationen irgendwie anstrengender geworden sind und als Teil davon Leute sich auch einsamer fühlen.
Da sind wir bei den Treibern der Einsamkeit. Bei jungen Leuten ist es oft so, dass sie sagen, sie fühlen sich ausgeschlossen. Ist das ein Hauptgrund, dass jemand sagt, okay, ausgeschlossen, das bedeutet für mich gleich einsam und das ist dann auch ein Problem?
Ja, also man kann so sagen, mit der Pubertät fängt es vor allem an, dass solche Fragen sozialer Zugehörigkeit, dass man eine Peer Group hat, dass man FreundInnen hat, dass man beliebt ist, dass das ja wichtiger wird und dass man sehr empfindlich dafür ist, wenn man merkt, das ist einem gerade nicht gegeben. Das tut wirklich ja emotional auch weh. Und da haben wir dann ja auch den Einstieg in, können wir sagen, so politische Radikalisierung. Wenn wir denken, wir haben keine Zugehörigkeit zur Gruppe, wir werden nicht mitgedacht, wir können nicht mitbestimmen, dann ist das so ein gefährliches Moment in der Situation.
Ist das aber nicht eigentlich eine notwendige Erfahrung, dass wir ab und an auch mal merken, dass wir nicht gut ankommen oder dass wir vielleicht auch an der falschen Stelle suchen? Weil natürlich in der Pubertät, die Peer Group ist extrem wichtig und sie ist wichtiger als die Eltern. Und hier auch den eigenen Pfad zu finden zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Ich bin ja nun ein Kind der also End-60er Jahre und dann auch damit in den 80er Jahren groß geworden. Und da gab es natürlich noch sehr starke Jugendkulturen, in denen man sich auch über diese Art von Kleidung, Mode, Sprache, Accessoires ausgedrückt hat. Und da seinen Weg zu finden, der war natürlich schon teilweise auch steinig. Und der war auch nicht immer nur schön. Und dieses Gefühl, man möchte vielleicht zu einer bestimmten Gruppe dazugehören und kommt da aber nicht rein, und muss sich da anders orientieren, ist das nicht eigentlich auch ein notwendiger Prozess? Und ich würde das eben schon nicht so pathologisieren. Trotzdem, Jugendliche sind diejenigen, die ganz besonders stark von Einsamkeit betroffen sind. Doch trotzdem ist ja die Jugendphase eine Phase, in der wir eigentlich auch erfahren und aushalten müssen, dass wir nicht überall hinpassen und wo eigentlich unser Ort ist. Müssten wir das nicht eigentlich stärken?
Ja, ich sehe auch so die Jugend eigentlich als eine Chance, ja, oder als eine Phase, sollte man eher sagen, der Vulnerabilitäten und Chancen, dass sich da eben so Lebensläufe ausdifferenzieren. Na, und ich denke, wir sehen ja auch, wenn wir so Studien zur Einsamkeit anschauen, dass da die Prävalenz hochgeht, aber die geht dann eben bei vielen auch wieder runter. Also, dass nicht jeder, der dann mal einsam ist, einsam bleiben muss.
Das wollte ich gerade auch mit einhaken. Das würde ich schon auch bestätigen, dass wenn ältere Menschen Einsamkeit empfinden und einsam sind, Isolierung erleben und sich zurückziehen, dass das doch in dem Lebenslauf der Menschen oft auch damit zu tun hat, ob ein Mensch dann im jungen Jahren und in der Familienphase oder in der jungen Erwachsenenphase das auch wieder gelernt hat, mit dem Thema umzugehen und seinen Weg zurückgefunden hat. Also wir erleben das, und ich erlebe das in Gesprächen immer wieder, dass sich so dieses einsam fühlen bei Menschen, die dann bei uns aufschlagen, bei den Maltesern mit den Angeboten, dass die das so das Leben lang immer wieder mitgenommen haben und mitgetragen haben und dann eben im Alter dann noch, weil noch viele andere Faktoren dazukommen, dann noch mehr reinkommen in die Einsamkeit.
Wir haben ja schon gesagt, Einsamkeit ist etwas Subjektives, ein subjektives Gefühl. Das geht oft zusammen mit Unmut, mit Hader, auch mit Missstimmung und Groll. Wenn jetzt gerade so viele junge Menschen sich einsam fühlen, ist das dann nicht doch vielleicht politisch-gesellschaftlicher Sprengsatz?
Ja, ich glaube schon, weil die fühlen sich ja nicht nur einsam, sondern die Jugendstudien zeigen durchgängig, dass die Jugendlichen sich nicht mit ihren Bedürfnissen, Sorgen und Nöten politisch ernst genommen fühlen. Und da ist, glaube ich, diese Verlinkung. Da ist politische Sprengkraft, wenn also weite Teile der Jugendlichen sagen, also das, was uns betrifft, was unsere Sorgen sind, da hört Politik ja gar nicht hin. Und sie sind sich dessen sehr gewahr, dass sie ja nur noch eine sehr, sehr kleine Gruppe sind, die gegen eine Übermacht an Babyboomern und Babyboomern Plus antreten müssen und dass sie kaum von ihrer Anzahl, kaum Gewicht haben. Und in meinen eigenen Studien zu generationsübergreifendem bürgerschaftlichen Engagement zeigt sich noch einmal, dass selbst hoch engagierte Jugendliche, die jetzt von sich absolut nicht sagen würden, dass sie einsam sind, immer wieder die Erfahrung machen, dass sie ausgebremst werden von älteren Vereinsvorständen, von Menschen, die ihnen immer sagen, ja, das alles ist schön, finde ich eine gute Idee, machen wir aber trotzdem nicht. Also diese Erfahrung, die mir scheint eine kollektive oder zumindest für Teile der Jugendlichen geteilte Erfahrung zu sein, dass sie mit ihren Belangen nicht mehr starten können und dass Politik sich eigentlich um sie nicht kümmert. Da liegt Sprengkraft auf jeden Fall.
Wie oft ist denn Einsamkeit und Isolation selbst gewählt? Wir haben am Anfang mal gesagt, jeder hat im Prinzip die Möglichkeit, sich da wieder rauszulavieren und den Schritt zu gehen. Also bei alten Leuten ist das vielleicht nicht immer so einfach, weil es einfach auch körperliche Hürden gibt. Aber bei jüngeren Menschen müsste das möglich sein. Andererseits machen Sie die Erfahrung, wie Sie es gerade formuliert haben, Frau Neu, dass es da Widerstand gibt von anderen Gruppen und dass man versucht und versucht. Und dann heißt es immer, ja, mach du mal, es ändert sich aber nichts. Was bewegt das Pendel in die eine oder andere Richtung?
Uns fehlt ja leider im Deutschen ein Wort für quasi das angenehme Alleinsein, was wir im Englischen als Solitude bezeichnen, weil wir wissenschaftlich, wenn wir auf die Einsamkeit schauen, da sehr klar ist, das ist jetzt nur das negative Gefühl, was wir meinen in dem Fall. Und ja, andersrum, eine Solitude zu kultivieren, gibt es ganz viele Faktoren, die so in der Person liegen. Also erstmal, dass man sich auch mit sich selbst wohlfühlt. Und ich finde aber den wichtigsten Punkt, den haben Sie schon angesprochen, dieses Selbstgewählte, ne? Also dass ich entscheiden kann, möchte ich jetzt mit anderen zusammen sein oder möchte ich mich zurückziehen? Viele Beschreibungen von Solitude beziehen sich auch auf Erlebnisse in der Natur, dass man sich da irgendwie mit der Welt als Ganzes auch verbunden fühlen kann. Also es ist eben nicht dieses unangenehme Abgeschnittensein oder vielleicht auch eine Abwertung oder ein Ausschluss, ja, aus einer Gruppe oder aus der Gesellschaft als Ganzes. Und deshalb würde ich sagen, wenn man sich insgesamt zugehörig fühlt, sei das jetzt in einer Partnerschaft, Freundschaften, Familie, wo auch immer man das herzieht, was einem wichtig ist, aber dass man dieses gute Gefühl haben kann, in Kontakt gehen zu können oder in Kontakt zu sein, auch wenn die anderen gerade nicht da sind, das wären für mich so die Grundlagen, die ja gegeben sein müssen, damit ich auch, wenn ich alleine bin, mich wohlfühlen kann, einfach mit mir selber.
Dieses gute Gefühl wird angeboten von vielen Populisten, Rechtspopulisten, auch extremen Gruppen, die sagen, wir sind hier eine Gruppe, wir machen es anders als die da draußen, als die feindliche Umwelt. Hängt das miteinander zusammen, dass man sagt, die profitieren von der Einsamkeit der Menschen, um sich stark zu machen?
Ja, ich glaube schon. Man muss vielleicht noch einen Schritt zurücktreten, um diesen Zusammenhang noch ein bisschen stärker auszuleuchten. Aber noch einmal, wir haben es nicht unbedingt mit kausalen Beziehungen zu tun. Wir haben erste Hinweise darauf, dass das so sein könnte, müssen da aber noch weiter dranbleiben. Wenn wir uns die Ergebnisse der aktuellen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die distanzierte Mitte, anschauen, wo es auch eine extra Untersuchung zur Einsamkeit gibt, dann sehen wir leider ein im Grunde auch trauriges Ergebnis, dass Menschen, die einsam sind, überdurchschnittlich häufig von Diskriminierung betroffen sind. Also sie erleben Diskriminierung aufgrund ihres Alters, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung, aller Möglichkeiten. Es ist aber nicht nur so, dass sie häufiger Diskriminierung erleben, sondern dass sie auch häufiger selbst andere diskriminieren. Also dass es eine Sehnsucht danach gibt, dass man sich aufwertet, dass man eben diesen Schmerz des dieses Gefühl des Ausgestoßenseins versucht auch wegzudrücken oder auszuhebeln oder auch vielleicht zu dämpfen dadurch, dass man andere Menschen abwertet und damit das eigene Selbst auch wieder stärkt. Und hier, glaube ich, greifen diese Angebote sehr gut an, weil ja populistische Angebote vor allem über dieses Schwarz-Weiß, Gut-Schlecht, Volk, das Volk und die anderen Eliten und Volk angreifen. Also sie reagieren ja genau über Abwertungsmodi. Also wenn ihr die Botschaft lautet, wenn ihr Einsamen oder anderen euch uns anschließt, den Populisten oder Antidemokraten, dann seid ihr auf jeden Fall diejenigen, die mehr wert sind als andere. Und das greift genau an diesem Gefühl der Abwertung und Stabilisierung bei einsamen Menschen an.
Und hebt auch vielleicht vorangegangene Kränkungen auf eine Art und Weise wieder auf? Kränkungen sind ja auch oft ein Grund dafür, dass sich jemand zurückzieht.
Also Kränkung, das würde ich dann tatsächlich so ein bisschen auch in den Bereich des Ressentiments noch einmal hineinziehen wollen. Denn das Ressentiment ist schon von der Einsamkeit zu unterscheiden, auch wenn es beides sehr unangenehme Gefühle sind. Das Ressentiment, dem geht tatsächlich eine Kränkung voraus. Wohingegen bei Einsamkeit sind es oft ja Schicksalsschläge. Mein Partner verlässt mich, mein Mann stirbt, vielleicht stirbt auch ein Kind, eine lange Krankheit, Armut sind da, die jetzt vielleicht gar nicht selbst zu verantworten sind, diese Schicksalsschläge. Beim Ressentiment weiß man aber, dass dem in der Regel eine Situation, die man als Kränkung erlebt hat, vorausgeht. Und das Wesen des Ressentiments ist es dann aber, dass man diese Kränkung nicht heilen will, sondern man will diese Wunde immer wieder aufhalten. Und dadurch entsteht eben eine Situation, die einen als Ressentiment geladenen Menschen auch noch unangenehm für andere macht, weil man die ganze Zeit wieder Streit sucht. Und es sind natürlich immer andere schuld an dem eigenen Elend. Also hier ist das Ressentiment nochmal stärker auf eine vorausgehende Kränkung zurückzuführen, die aber dann sich nicht auflösen soll. Und das macht dann einsam. Und das macht auch anfällig wahrscheinlich für Angebote, die sagen, aber da heilen wir dich, da machen wir dich wieder heil, wenn du zu uns kommst. Und da kannst du dann auch sehen, dass du auf der richtigen Seite bist und bekommst die Gewissheit, dass die anderen schuld an deinem Elend sind.
Radikal einsam von der Gefährlichkeit eines Gefühls, darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit der Psychologin Dr. Mareike Ernst, der Soziologin Professor Dr. Claudia Neu und Winfried Steinacker vom Malteser Hilfsdienst. Wir haben gerade über Ressentiments geredet, die Menschen entwickeln, die sich einsam fühlen. Wie kommt man denn aus dieser Vergiftungsspirale wieder raus?
Ja, also es gibt einiges an Forschung mittlerweile zu so kleinen Interventionen gegen Einsamkeit, die auch positive Emotionen im Alltag fördern. Also vielleicht kann man da hinschauen als so einen Ansatzpunkt. Da gibt es zum Beispiel diese Kind Challenge. Also kann man googeln, gibt es jetzt auch eine schöne Evaluation zu. Das war einfach die Aufgabe, dass man, ich glaube, jede Woche einen kleinen Act of Kindness, also was Nettes im Miteinander, seinen FreundInnen, seinen NachbarInnen, Leuten, die man so trifft, zukommen lässt. Das können Komplimente sein, einfach ein kleiner Einstieg in Smalltalk. Und dass wir sehen, dass eben durch diese auch recht unverbindlichen Kontakte aber doch so ein erster Schritt geschaffen wird, wieder ja, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil das ja für viele Leute auch oft eine Erfahrung ist, dass man irgendwo wohnt, wo man gar nicht die anderen Leute in der Straße kennt oder die NachbarInnen. Und so im Kleinen hilft es dann, dass man sich erstmal ja mit den Leuten um sich herum mehr beschäftigt, dass die einem auch ja menschlicher, bekannter werden. Das hilft ganz viel in dem Sinne, dass man sich fragt, wie sehe ich die Gesellschaft? Ich sehe die Gesellschaft als Ganzes, die hat ein freundliches Gesicht, weil ich jetzt meine Nachbarschaft besser kenne. Da gibt es auch so Modelle, theoretische, wie es die Spirale in die Einsamkeit gibt, ne, mit den negativen Gefühlen und der Einsamkeit, die sich gegenseitig bestärken, gibt es dann auch die Spirale aus der Einsamkeit hinaus, dass wenn ich aktiv werde, auf andere zugehe, mit denen gute Beziehungen kultiviere, dass ich dadurch gute Gefühle habe und das mir weiterhin irgendwie den Handlungsspielraum schafft, dann zum Beispiel ein neues Ehrenamt anzufangen oder ein Hobby. Also immer größere Schritte, um wieder in Kontakt zu kommen, wenn ich vorher alleine war, zu wagen.
Wer sollte sowas anschieben? Gerade bei einem Menschen, der in Missstimmung ist, der grollt, der ja eigentlich von sich aus gar nicht auf so eine Idee kommt.
So in den Privatbeziehungen, aber natürlich auch mit Angeboten durch andere, also aufsuchende Sozialarbeit und so weiter, da kann man viel machen.
Genau, das ist ja das eine, was muss der Einsame tun, um rauszukommen, aber eben auch als Gesellschaft, als Nachbarschaft, da die Verantwortung wahrzunehmen, auch mitzukriegen, wo denn Menschen einsam sind, man sie schon länger nicht mehr gesehen hat. Und da kann auch schon viel passieren, indem, wie schon gesagt wurde, aufsuchende Sozialarbeit oder eben auch ganz auf niederschwelliger Ebene, wenn einfach Nachbarn lernen, wieder neu vielleicht auch ein bisschen aufeinander zu achten, wen habe ich noch nicht gesehen, und diese Menschen dann auch selbst anzusprechen, auf sie zuzugehen oder eben diese Möglichkeiten anzubieten, einzuladen oder hinzuweisen auf Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt ja viele Sozialverbände, die in diesem Bereich Einsamkeit etwas tun und auf Menschen zugehen, die Angebote anbieten, dass Menschen rauskommen und man sich zum Kaffee trifft oder zum Kartenspielen. Aber eben auch diese mehr aufsuchende Sachen, die wir jetzt zum Beispiel hier in Ulm haben mit unseren Besuchsdiensten, dass man da einlädt, dass dann Menschen sich natürlich melden müssen und trotzdem davon mitbekommen. Das erleben wir oft auch als eine Schwierigkeit von Menschen, die in Einsamkeit sind, auch ältere Menschen, dass sie diese Informationen oft gar nicht mitkriegen. Und da braucht es, denke ich, viel nacheinander sehen und Blick für den anderen. Mhm.
Frau Neu, Sie haben in Ihrer Forschung einen Zusammenhang hergestellt zwischen Ressentiments, die durch Einsamkeit begünstigt werden und die auch was mit Vertrauensverlust zu tun haben. Wäre es nicht wichtig, auf irgendeine Art Vertrauen wieder aufzubauen, um überhaupt mal ernsthaft an das Problem ranzugehen?
Sicher ist eine Frage des Vertrauens hier ganz entscheidend. Wenn Sie erlauben, würde ich noch gerne den Blick etwas erweitern im Hinblick, was es denn eigentlich die Gesellschaft tun kann, damit Einsamkeit eben schon quasi im Vorfeld abgefangen wird. Also mein Spezialgebiet sind ja eigentlich bei der Einsamkeit die Zusammenhänge zu Raumstrukturen. Und überraschenderweise oder vielleicht gar nicht so überraschenderweise gibt es Zusammenhänge, die jetzt in verschiedenen Studien sich herausstellen. Aber auch da müssen wir noch mehr forschen, dass wenn Menschen zu wenig Gelegenheit haben, mit anderen zusammenzukommen oder Freizeitgelegenheiten haben, Parks haben, zu weite Wege zu Kultureinrichtungen haben, zu wenig Grünfläche haben, also im Grunde zu geringe Gelegenheitsstrukturen haben, um überhaupt mit anderen Menschen, vielleicht auch im Halbdistanz zu begegnen, dann wächst ihre Wahrscheinlichkeit, einsam zu sein. Also wir können sehr wohl auch etwas in der Gestaltung der sozialen Umwelt tun. Und wenn wir bedenken, wie viele Quartiere und Dörfer in den vergangenen Jahren tatsächlich Orte der, also dritte Orte oder soziale Orte verloren haben, an denen Menschen unterschiedlicher Milieus auch zwanglos zusammenkommen, die Schalterhalle, die Busstation, nicht immer nur der Tante-Emma-Laden, der ist schon lange weg, aber auch einfach ein Supermarkt, die Kaffeeecke, unterschiedliche Gelegenheiten, die Kirche, die Schule. All diese Orte, an denen Zusammenhalt entsteht, weil man sich dort häufiger trifft, die eben verloren gegangen sind. Also wir brauchen eigentlich auch deutlich mehr Sensibilität, wie wir Sozialräume gestalten, in denen Menschen sich dann auch wieder begegnen können. Und eben nicht immer die Betonwüste, wo man ängstlich an der Wand langläuft und bloß nicht über den Platz läuft und da auch schon gar keinem begegnen möchte. Aber Ihre Frage, das wäre das, was ich als zweites antworten würde zum Vertrauensaufbau. Wann mag man Menschen? Wenn sie Freunde machen können und wenn sie selbst gute Freunde sind. Und das ergänzt sich mit dem, was Frau Ernst gesagt hat. Also so ganz kleine Schritte machen, um wieder mit anderen in Beziehung zu kommen. Interventionen dürfen natürlich nicht mit dem großen Logo der Einsamkeit werben. Wer geht da hin? Das ist wie mit dem Seniorenteller, isst kein Mensch, wenn er nur die halbe Portion essen kann. Und einsame Menschen gehen sicher nicht zu Veranstaltungen, auf denen Einsamkeit draufsteht. Und schon mal gar nicht Jugendliche, sondern es müssen Angebote sein, die so gestrickt sind, dass sie für alle Jugendlichen, wenn ich jetzt mal bei Jugendlichen bleibe, für alle Jugendlichen attraktiv sind. Also ein öffentliches Angebot schaffen, in dem Jugendliche aufeinandertreffen und doch vielleicht auch lernen, Konflikte auszuhandeln und auch lernen, wie man Freunde macht. Und das kann durchaus sozialpädagogisch begleitet sein. Denn Profis hier in dem Bereich erkennen dann schon die einsamen Jugendlichen und trainieren mit ihnen auch den Aufbau des Vertrauens. Wie werde ich eigentlich ein guter Freund, eine gute Freundin? Wie spreche ich eigentlich jemanden an? All diese Kleinigkeiten, die dann auch trainiert werden können. Also tatsächlich ist Vertrauensaufbau der wichtigste Schritt, dass wenn ich Menschen vertraue, dann beginne ich eben auch wieder Orten zu vertrauen, meiner sozialen Umwelt zu vertrauen und am Ende hoffentlich tatsächlich auch demokratischen Institutionen wieder vertraue.
Was hat denn Digitalisierung mit Einsamkeit zu tun? Oder inwiefern begünstigt sie oder vielleicht macht sie auch das Gegenteil davon, hebt sie auf?
Also im Umgang mit älteren Menschen habe ich so die Erfahrung gemacht, dass Digitalisierung dann natürlich nicht großen Grund ist für Einsamkeit, weil Senioren ja da wenig heimisch sind in den ganzen Dingen. Da erlebe ich es eher andersherum, dass Digitalisierung eine Möglichkeit ist, die man anbieten kann, dass Senioren, Seniorinnen einfach wieder Kontakt kriegen, weil ja oft die Mobilität auch das Problem ist und man dann mit einem Tablet, das einem von dem Enkel oder von den Kindern oder von Digitalmentoren oder in Digitalcafés eingerichtet werden, dann wieder Kontakt entsteht. Also auf der Seite der älteren Menschen würde ich keinen Zusammenhang sehen, dass Digitalisierung Einsamkeit verstärkt, aber das wird wahrscheinlich im Jugendbereich oder bei jungen Menschen anders sein, nehme ich an.
Unsere Gesellschaftsform, die begünstigt ja Individuen, sie setzt auf die Freiheit des Einzelnen darauf, dass jeder sein Ding machen darf, dass ist auch für viele Menschen anscheinend sehr wichtig. Muss denn eine individualisierte Gesellschaft, wie wir sie haben, nicht gezwungenermaßen einsam machen?
Nein, absolut nicht. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, nimmt Einsamkeit eigentlich zu? Und wir können wenigstens nicht von also großem Anstieg von Einsamkeit in einer stärker individualisierten Welt sprechen. Und ich glaube, es hat genau mit dieser Wahlfreiheit zu tun. Wenn wir einen Moment zurückspringen, vielleicht in die 50er und 60er Jahre, da war es nicht ganz einfach für Frauen tatsächlich eine Beziehung zu verlassen oder eine Ehe zu verlassen, wenn man keinen eigenen Beruf hat, kein eigenes Einkommen oder auch keine Rechte, die Kinder mitzunehmen. oder einen eigenen Beruf zu beginnen, wenn der Mann erst dem zustimmen muss. Wir haben doch gerade für Frauen hier eine deutliche Zugewinnerweiterung. Das mögen nicht alle als Bereicherung erleben und viele vielleicht auch als verunsichernd. Aber letztlich wissen wir auch aus der Freundschaftsforschung, dass heute Menschen auch im höheren Alter mehr Freunde haben als früher. Und sie haben auch mehr Freunde, und das ist ganz entscheidend für unseren Zusammenhang mit Einsamkeit, mit denen sie tatsächlich Dinge besprechen können, die sie belasten. Und die entscheidende Frage genau deswegen ist, die Einsamkeit ganz klar macht, wenn um 3 Uhr nachts etwas ganz Schlimmes passiert, gibt es einen Menschen, den ich anrufen kann. Und dieser Mensch macht den Unterschied. Und dieser Mensch ist oft nicht der Partner, der Ehepartner oder der Lebenspartner, sondern es sind oft Freundinnen und Freunde, vielleicht auch Familienangehörige. Also die Beziehung, und wir wissen das auch zwischen intergenerationellen Beziehungen, zwischen Kindern und Eltern und auch Großeltern, die werden eigentlich besser. Also wir haben durch diese Möglichkeit der Freiheit, der Wahlfreiheit auch die Möglichkeit, unglückliche Beziehungen zu verlassen und müssen doch nicht verharren und quasi in der Beziehung dann einsam sein. Und ich glaube, das ist, also wäre meine Antwort darauf.
Diese Verbindlichkeiten innerhalb der Familien, die enger werdenden, teilweise enger werdenden Beziehungen, wie Sie sagen, auf der einen Seite gehen aber doch zusammen mit weniger Commitment zu allem, was außerhalb der Familie passiert. Zum Beispiel auch, wird das zivile Engagement weniger, widerspricht das dem nicht, was Sie sagen?
Nein, das zivilgesellschaftliche Engagement wird nicht weniger, sondern wir haben einen Funktionswandel von Engagement. Und wir dürfen ja auf keinen Fall den Fehler machen, sozusagen das institutionalisierte Engagement in Kirchengemeinden, in Chören, in also diesen ganz starken oder den großen Tankern des Engagements vielleicht etwas weniger werden. Dabei werden trotzdem immer noch mehr Vereine gegründet. Haben wir auch neue, freiere Formen oder das informelle Engagement, das Menschen sehr wohl zueinander bringt. Sie machen das aber auf eine andere Art und weniger verbindlich. Also es muss heute Engagement biografisch passgenau sein. Also das heißt, es muss zur Lebenssituation passen. Aber wir können absolut nicht sagen, dass das zivilgesellschaftliche Engagement weniger wird. Was Sie aber vielleicht meinten oder worauf Sie anspielten, war der Punkt, dass wir weniger bereit sind, sozusagen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auszuhalten. Das ist natürlich auch ein Teil der Wahlfreiheit. Wir sind anders als zum Beispiel in der Agrargesellschaft ja nicht mehr auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass meine Verwandten, wenn ich krank bin, für mich aufkommen. Oder wenn ich nicht mehr arbeiten kann, mir dann, wenn man sich die Grimms Märchen anhört, dass man dann als Altenteiler auf ein Bänkchen gesetzt wird und mit einem Brei versorgt wird, weil ich nicht mehr arbeiten kann. Sondern dass unser Sozialsystem eigentlich einen großen Vorteil für uns geschaffen hat, nämlich dass wir in Notsituationen nicht auf unser familiären Bande angewiesen sind, sondern auf andere. Und damit haben wir aber auch die Freiheit abzulehnen, dass wir mit anderen vielleicht gar nicht mehr, die uns jetzt nicht passen, gar nicht mehr in Kontakt kommen wollen. Das heißt aber auch, wir sind gar nicht mehr so sehr bereit, in diese Konfliktsituation zu gehen. Und vielleicht ist auch das Sterben der Kneipen hier ein Punkt, wo es ja schon auch mal darum ging, dass vor allem Männer sich dann am Sonntagmorgen am Stammtisch über Politik ausgetauscht haben. Also diese Orte der Konfliktaushandlung scheinen mir zu fehlen.
Also wir brauchen Treffpunkte, wo Menschen zusammenkommen, verschiedene Menschen zusammenkommen, überall in den Städten, auf dem Land. Das klang vorhin auch schon mal an, dass geht um Quartierspolitik, um Wohnkonzepte vielleicht auch, um Wohnformen. Herr Steinacker, wäre das auch was, wo so ein Verein wie Ihre Malteser sich noch stärker kümmern könnten oder sollten?
Also wenn jetzt bei uns hier in Ulm nicht, aber ansonsten in verschiedenen Städten sind die Malteser auch in diesem Thema mit drin, in dem es die Überlegung auch gibt, mehr Generationen wohnen zu haben, wo mehrere Generationen zusammenleben. Da passiert manches und trotzdem sehe ich in meiner Erfahrung, dass wir Malteser an dem Punkt auch in der Schnittstelle eine große Hilfe sein können, denn es braucht gerade jetzt, wenn wir wieder bei den älteren Menschen sind, wenn es diese Parks und diese Treffpunkte gibt, ist es ja oft die Schwierigkeit, dass dann jemand von seiner Wohnung dorthin kommt, um dann dort eine Weile zu sein, um zu verweilen und ins Gespräch zu kommen. Und da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier in Ulm jetzt zum Beispiel begonnen mit einer Rikscha, Wir können also Senioren zu Hause abholen, die, die eben mobil eingeschränkt sind und können sie an solchen Stellen, solche Orte fahren. Ich sehe jetzt in meinem Umfeld mehr in dieser Schnittstelle von Wohnung zu diesen sozialen Räumen und diesen Möglichkeiten eine große Chance und viel Bedarf und auch viel Engagement von Seiten der Maltesern in diese Richtung.
Wir haben über ein paar Projekte jetzt auch schon gesprochen, die möglicherweise helfen können. Wie ist denn sowas wie eine Redekasse in Supermärkten? Sowas gibt es ja vereinzelt schon. Bringt das was?
Ich denke, das würde was bringen. Ich selbst kenne es nicht, wüsste nicht, dass es das hier gibt bei uns. Aber für die, die natürlich noch einkaufen gehen können, ist das eine Möglichkeit. Was, wenn ich da noch mal kurz Werbung machen darf für ein Angebot der Malteser, es gibt auch einen sogenannten mobilen Einkaufswagen, wo wir bewusst nicht nur eine Person zu Hause abholen, um einkaufen zu gehen, sondern wo wir mehrere Personen mit dem größeren Auto abholen, man hilft beim Einkaufen und danach bewusst noch mal beim Bäcker zusammensitzt für eine halbe Stunde und noch ein bisschen miteinander redet und sich austauscht. Das ist dann eine dieser Möglichkeiten, aber ich kann mir schon vorstellen, solche Kassen, wo man sich Zeit lassen kann und miteinander reden kann, wären sicherlich eine Möglichkeit für die Personen und älteren Menschen, die raus noch einkaufen gehen können.
Frau Ernst, könnten Sie sich vorstellen, dass ein Chatbot oder vielleicht auch ein Roboter als ständiger Begleiter gegen Einsamkeit hilft?
Also von einem digitalen Ersatz für echte Kontakte halte ich nicht so viel, weil es doch qualitativ einfach was anderes ist. Also jetzt bezogen auf die Digitalisierung wird das ja auch immer kontrovers diskutiert. Aber da muss man sich ja überlegen, wenn zum Beispiel Jugendliche öfter am Handy hängen, das sind ja dann Kontakte mit ihren echten, in Anführungsstrichen, FreundInnen, die sie auch in anderen Sphären haben. Das ist ein echter Mensch und das macht den Unterschied. Deshalb glaube ich nicht, dass man irgendwie Bots oder sowas einsetzen kann, um die Einsamkeit zu bekämpfen. Aber bezogen auf die Kassen oder ja die Möglichkeiten, gemeinsam einkaufen zu gehen, ist, glaube ich, das Wichtige, dass es niedrigschwellig ist, dass es Möglichkeiten gibt, die sich so in den Alltag der Person integrieren, ohne dass es viel von ihr fordert, irgendwo jetzt explizit hinzugehen oder so. Und da sehe ich dann eher digital die Möglichkeit, eben über Angebote zu informieren oder digital eben Kontakte auch zu bahnen, aber dann eben zu echten Menschen und nicht zu einer KI oder irgendetwas, was dann dahinter steht.
Ganz kurze Schlussrunde mit einer Frage. Die Bundesregierung hat ja eine Einsamkeitsstrategie entwickelt. Sollte man Einsamkeit abschaffen?
Nein. Einsamkeit ist ein wichtiges Gefühl, das uns ein Signal gibt, dass wir entweder traurig sind, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Und die allermeisten Menschen sind ja in der Lage, diese Trauer auch zu verarbeiten. Das Witwenjahr, das Trauerjahr, vielleicht auch durch bestimmte Kleidung angezeigt, das hatte schon seinen sozialen Sinn. Wir können ja nicht Einsamkeit und Trauer aus unserem Leben verbannen. Das wäre ja, da würde uns ja ganz viel fehlen. Und natürlich diese Alarmglocke, die schrillt, um uns zu sagen, so, jetzt aber mal wieder los. Ich habe den Anschluss an meine Truppe verloren. Ich muss mich wieder aufmachen. Und also deswegen geht es eher um diese Art der chronischen Einsamkeit, die dann eben auch letztlich demokratiegefährdend wird. Ja.
Einsamkeit als Krisengefühl, vielleicht auch als gefährliches Gefühl. Frau Ernst, brauchen wir das?
Also da schließe ich mich auch der Frau neu an, dass ich in dem Sinne gut finde, dass die Einsamkeit Aufmerksamkeit bekommt, dass sie entstigmatisiert wird, dass eben auch einsame Menschen sich dadurch nicht selbst abwerten, ne, sondern dass sie wissen, okay, ich kann immer wieder in Kontakt kommen, kann immer wieder dazugehören. In dem Sinne, denke ich auch, müssen wir der Chronifizierung der Einsamkeit entgegenwirken und eben Leute unterstützen, Wege daraus zu finden. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir eben auf die Einsamkeit schauen, auch in der Hinsicht auf gesellschaftliche Entwicklung. Und da würde ich schon sagen, müssen wir Kontakte bahnen, Wege bahnen und uns einander wieder mehr zuwenden, damit eben nicht die einzelne Person tiefer in die Krise rutscht und damit sie eben auch nicht den Anschluss an die Gesellschaft und an unsere Demokratie verliert.
Herr Steinacker, Sie haben das Schlusswort, wenn Sie möchten.
Gerne. Soll Einsamkeit abgeschafft werden? Das ist, denke ich, auch in diesem Zusammenhang, dort, wo Einsamkeit etwas ist, wo jemand es für sich braucht oder sich freiwillig zurückzieht, da sicher nicht. Aber diese chronische Einsamkeit, in der dann viele zum Beispiel der älteren Menschen tatsächlich versinken, will ich mal sagen, da wäre es natürlich schön, die abzuschaffen. Wichtig einfach wäre aus meiner Sicht, da immer wieder Wege auch hinein in die Einsamkeit zu suchen. Es hieß vorhin kurz, wir müssen Wege raus aus der Einsamkeit finden. Ich denke manchmal, wir suchen Wege rein in die Einsamkeit zu den Menschen, um dann dort zu helfen. Und es wäre vielleicht ein hehrendes Ziel für diese Isolation, diese Einsamkeit. Aber ich sehe da wenig Chancen, dass das tatsächlich funktionieren wird.
Radikal einsam. Von der Gefährlichkeit eines Gefühls. Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Psychologin und Einsamkeitsforscherin Dr. Mareike Ernst von der Universität Klagenfurt, der Soziologin Professor Dr. Claudia Neu von den Universitäten Göttingen und Kassel und Winfried Steinacker vom Malteser Hilfsdienst in Ulm. Mein Name ist Marion Theiß. Vielen Dank fürs Zuhören.